SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Überholt und überlebt, der Niedergang der deutschen Klöster. Am Mikrofon Marion Theis. Bei den Franziskanern in Neviges bei Düsseldorf, Reisach im Inntal, Himmerod in der Eifel, die Namen von Klöstern in Deutschland, die in den letzten Monaten und Jahren aufgeben mussten, die ließe sich lange fortsetzen. Viele Ordensgemeinschaften können es sich nicht leisten, ihre oft denkmalgeschützten Kirchen und Wohngebäude zu sanieren oder instand zu halten. Was geht verloren mit dem Ende des Klosterlebens in Deutschland? Warum ist Leben im Kloster so unattraktiv geworden? Und was kommt stattdessen? Darüber rede ich heute im SWR 2 Forum. Mit dem Historiker Mirko Breitenstein von der Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte an der Technischen Universität Dresden. Mit dem Reutlinger Prälat Christian Rose von der Württembergischen Landeskirche. Er ist dort Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Klöster. Und mit der Dominikanerin und Apothekerin Ursula Hertewig. Sie ist Mitglied der Ordensleitung im Kloster Arenberg bei Koblenz. Frau Hertewig, haben Sie in Kloster Arenberg schon mal daran gedacht, Ihr Haus zu schließen?
Ja, also tatsächlich gab es immer mal wieder Diskussionen bis auf den heutigen Tag, ob wir es noch verantworten können, junge Menschen in unsere Gemeinschaft aufzunehmen, wo wir einen Altersdurchschnitt von über 80 Jahren inzwischen haben. Wir haben uns aber ganz klar dafür entschieden, dass wir noch zukunftsfähig sein wollen und auch entsprechende Schritte eingeleitet.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von anderen Gemeinschaften hören, die aufgeben?
Es macht mich sehr traurig, weil da jahrhundertelange Traditionen wirklich zu Ende gehen. Und ich frage mich, was ist in der heutigen Zeit anders, dass sich nicht immer mal wieder Menschen für diese Lebensform entscheiden? Und wie können wir auch dafür einstehen, diese Lebensform auch lebendig zu halten? Das sind schon viele Fragezeichen in meinem Kopf.
Da werden wir noch ausführlich drüber reden. Herr Breitenstein, wie viele Klöster und Klostergemeinschaften halten denn dem Klostersterben zurzeit noch stand?
Das ist eine gute Frage, da sich die Zahlen ja doch ziemlich rasant verändern. Es gibt noch weit über 1000 Häuser, sowohl von Männern als auch von Frauen in Deutschland, die allerdings auch eine recht junge Geschichte haben, da ja immer wieder auch es zu Schließungen, zu Säkularisierungen, zu radikalen Umbrüchen kam, die das Leben doch deutlich verändert haben in den Klöstern.
Das ist die Vergangenheit. Wie viele von diesen haben noch eine Zukunft?
Hier wird es sicher darauf ankommen müssen, vielleicht auch den Begriff des Klosters neu zu akzentuieren und auch neue Formen gemeinschaftlichen Lebens im Sinne klösterlichen Lebens zu entwickeln.
Wir reden ja hier von einer ganzen Klosterkultur, die möglicherweise dabei ist, unterzugehen. Wie weh tut Ihnen das als Historiker und Klosterexperte?
Das ist natürlich eine sehr bedauerliche Entwicklung für uns, wobei ich natürlich auch meine Vorlieben als Historiker jetzt nicht überbewerten sollte, denn Klöster sind ja nicht nur museale Objekte und Gegenstand der Forschung, sondern sie sind ja tatsächlich Teil der Kultur. Und insofern sind das zwei Schmerzen, die mich da quälen. Einmal natürlich der forscherliche und zum anderen aber auch der des Bürgers, der an der Kultur teilhaben möchte und der sich sehr darüber freut, wenn klösterliches Leben noch bestehen bleibt.
Herr Rose, Sie haben eine Arbeitsgemeinschaft Klöster gegründet. Hat Sie der Niedergang der Klöster dazu veranlasst?
Nein, das kann man so nicht sagen. Wir haben in unserer Landeskirche in Württemberg eine ganze Anzahl von Klöstern, die alle dem Staat gehören oder zum großen Teil dem Staat gehören. Und eine ganze Reihe von Klöstern liegen im Gebiet, für das ich als Regionalbischof zuständig bin. Und es gibt dort immer wieder natürlich Begegnungen an den Orten mit den Kirchengemeinden, die diese Klöster mit Leben füllen. Also Bebenhausen zum Beispiel oder in Maulbronn oder in Alpiersbach. Und die Begegnung mit den Menschen dort hat mich dazu geführt, darüber nachzudenken, wie wir als evangelische Kirche mit dieser klösterlichen Tradition umgehen können. Ein Vorsitzender einer Kirchengemeinde hat zu mir gesagt, Herr Prälat, wissen Sie eigentlich, was für Kleinode Sie hier in der Prälatur haben? Und dann habe ich gesagt, jawohl, das weiß ich. Und dann hat er mich gefragt, warum macht denn die Landeskirche nicht mehr mit diesen Klöstern? Und das war so ein bisschen die Initialzündung dafür. Jawohl, da denken wir miteinander drüber nach und haben diese Arbeitsgruppe gegründet, in der von Anfang an auch unser Landesbischof immer mit dabei war und es auch macht, wenn er kann. Also wir versuchen, mit Menschen unterwegs zu sein, die an diesen klösterlichen Orten, die von den evangelischen Kirchengemeinden oder eben auch von unseren Seminaren am Leben gehalten werden oder eben auch genutzt werden, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Wir reden von klösterlichen Orden im Unterschied zu katholischen Klöstern, in denen Ordensgemeinschaften reden, richtig?
Ja.
Okay, der Begriff Kloster, der kommt ja aus dem lateinischen Claustrum, heißt verschlossen. Also es geht um religiöse Lebensgemeinschaften, die abgeschieden von der Außenwelt leben. Im ursprünglichen Sinne war das so. Frau Hertewig, wer will das heute noch, abgeschieden von der Außenwelt leben?
Ich glaube schon, dass es die Menschen gibt, die dazu berufen sind. Aber ich glaube, es ist auch eines der größten Missverständnisse, die heute kursieren, wenn wir von Klosterleben, Ordensleben sprechen. Es gibt natürlich immer noch die Klöster, die weit abgeschieden von der Außenwelt leben. Aber die allermeisten Gemeinschaften, die ich zumindest kenne, sind sehr weltverbunden und den Menschen zugeneigt und in keiner Weise hinter ihren Klostermauern abgesperrt, sondern tatsächlich sehr weltzugewandt. Denn das ist auch etwas, was unsere Lebensform auszeichnet, dass wir in der Welt wirken wollen.
Sie reden aus Ihrer eigenen Erfahrung. Wie sieht denn bei Ihnen im Kloster Arenberg so ein typischer Arbeitstag aus?
Also ich arbeite im Kloster Arenberg in unserem Gästehaus beispielsweise mit im Seelsorgeteam, wo wir zu fünft insgesamt sind. Wir haben ein großes Gästehaus mit insgesamt 96 Betten, was auch sehr gut ausgelastet ist. Das heißt, wir haben fast jeden Tag mehr als 80 Gäste im Haus und bieten denen beispielsweise Seelsorgegespräche an. Das heißt, mein Arbeitstag besteht hauptsächlich darin, den Menschen zuzuhören, die zu uns zu kommen, ihnen auch Rückmeldungen zu geben. Er besteht darin, Impulse zu geben und ja, wirklich ganz viel im Dialog zu sein. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe.
Ist das bei Ihnen so ein bisschen ähnlich, auch wie im Fernsehen bei Um Himmels Willen zum Beispiel?
Ganz anders. Also da werden, glaube ich, auch alle möglichen Klischees bedient. Das hat so ziemlich nichts mit unserem Leben zu tun, außer dass ziemlich viele ausgeprägt verrückte Charaktere unter einem Dach leben. Das ist bei uns tatsächlich auch so im Kloster, aber ansonsten hat es mit diesem Leben sehr wenig zu tun.
Können Sie das gut aushalten mit so vielen verschiedenen Leuten, die Ihnen ja zwangszugewiesen sind, wenn man das mal so sagen darf?
Ich habe es mir auch ausgesucht. Ja, ich kann es nicht nur aushalten. Ich finde, das ist eben das Wertvollste an unserer Lebensform, dieses gemeinsame Leben zu wagen, in aller Verschiedenheit, mit allen Verrücktheiten, die es da tatsächlich auch gibt. Aber das macht mir bis auf den heutigen Tag große Freude und gibt meinem Leben auch eine wunderbare Qualität. Das ist zwar anstrengend, aber toll.
Aber Sie stehen schon auch früh morgens auf und beten?
Ja, definitiv. Ich stehe morgens um 5:30 auf und meditiere eine halbe Stunde und dann geht das gemeinsame Gebet los und um 8 Uhr geht erst die Arbeit los. Aha. Das heißt, die ersten Stunden sind wirklich Gebet.
Herr Rose, Sie gehen auch immer mal wieder zu einer Auszeit ins Kloster. Wieso denn?
Ja, um genau das einzuüben, was Schwester Ursula sozusagen tagtäglich macht, nämlich einen guten Rhythmus in den Alltag hineinzubekommen. Und dieses Kloster auf Zeit habe ich einmal miterlebt. Es war eine Woche, habe ich in einem Kloster mitgelebt, war dann morgens bei einem alten Bruder eingesetzt in einer Tischlerei. Und wir haben immer wieder auch Impulse bekommen und eines Tages ist mir dann auch, oder in einem Moment ist mir dann aufgefallen, dass immer so zur vollen Stunde, als die Kloster- oder die Abteiglocken läuteten, hat sich dieser Bruder seinem Gotteswinkel zugewendet. Mitten zwischen Hobelspänen und Sägespänen hat seine Pfeile und alles, was er in der Hand hatte, aus dem Hand gelegt, hat sich diesem Gotteswinkel zugewandt und hat für 2 Minuten gebetet und ist dann wieder fröhlich seiner Arbeit nachgegangen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, sozusagen in einem Rhythmus zu sein, kurz aufzuatmen, Kraft zu holen, sich wieder neu auszurichten und so diesen Rhythmus einzuhalten, um auch wirklich für sein eigenes Leben eine Form zu finden, in dem Einatmen und Ausatmen in einem guten Zusammenspiel sind. Nichts anderes ist das ja, als dass man versucht, das Einatmen und Ausatmen miteinander gut in einen Einklang zu bringen. Das hat mich sehr geprägt und das ist der Grund, weshalb ich jetzt immer wieder dorthin gehe. Wenn ich in dieses Kloster komme, in dem ich einkehre und dort beim Stundengebet dabei bin, ist es so, als ob ich einen Schalter umlegen würde. Und dann beginnt für mich eine Zeit, in der ich aufatme, Kraft hole und mich wieder neu ausrichte.
Was Sie daran schätzen, Herr Rose, könnte es sein, dass das genau das ist, was andere Menschen vielleicht abschreckt?
Das will ich nicht ausschließen. Es ist tatsächlich so in einer Form. Wir merken das ja auch, dass wenn wir zum Beispiel Tagungen oder Seminare in einem Kloster machen, dass nicht alle mit dieser Form der Spiritualität klarkommen. Und es ist nicht jeder Frau und jeder Mann Sache, in dieser Form zu leben. Mir tut's gut.
Es war ja früher so, dass wer sich für ein Leben in einer Ordensgemeinschaft entscheidet, dass der arm, keusch und gehorsam leben muss. Welche Rolle spielen denn diese traditionellen Klostergelübde? Herr Breitenstein, können Sie was dazu sagen?
Die sind natürlich für diejenigen Gemeinschaften, die unter dem Dach des Kirchenrechts sich bewegen, immer noch verbindlich. Armut, Keuschheit und Gehorsam als die drei evangelischen Räte, die ja auch die Differenz derjenigen, die in einem Kloster leben, von denjenigen in der Welt ausmacht, die sich eben nach den 10 Geboten nur richten müssen. Das Geratene im Unterschied zum Gebotenen. Und neben diesen Formen klösterlichen Lebens, die sich noch an diese drei Gebote eben halten, die ja auch im Kirchenrecht festgehalten sind, gibt es natürlich aber auch schon Formen, die hier eine Auflösung, eine Aufweichung, die aber nicht unbedingt negativ zu verstehen ist, finden. Es gibt protestantische Gemeinschaften, Herr Rose hat ja darauf hingewiesen, es gibt im anglikanischen Bereich klösterliche Gemeinschaften, es gibt im orthodoxen klösterliche Gemeinschaften. Und natürlich auch in anderen Religionen, im Buddhismus, im Hinduismus. Und für die gelten ja dann auch wieder ganz andere Maßgaben.
Frau Hertewig, wie ist es bei Ihnen? Leben Sie arm, keusch und gehorsam?
Ja, wir leben nach den Gelübden. Ich glaube, es gibt da ein kleines Missverständnis. Natürlich leben wir die Gelübde in einer anderen Intensität, als es Menschen in anderen Lebensformen tun. Und dennoch glaube ich, dass diese drei evangelischen Räte, wie sie auch heißen, Armut, Keuschheit und Gehorsam, im Grunde zu jeder gesunden Beziehung auch dazu gehören. Also auch eine Ehe kann keusch gelebt werden, wenn der eine den anderen beispielsweise nicht besitzen will. Und Armut bedeutet eben auch, zu der Armut zu stehen, dass im Grunde wir verwiesene Menschen sind, dass wir die anderen brauchen. Und Gehorsam, aufeinander hören, gehört für mich auch zu jeder gesunden Beziehung. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Wir leben da keine Sonderwelt im Kloster, sondern im Grunde radikal christliche Werte, die aber eigentlich in jeder Beziehung eine Rolle spielen sollten. Wir leben sie auf eine andere Weise, aber das hat viel mit anderen Lebensformen auch zu tun. Das finde ich ganz wichtig. Das ist keine künstliche Askese, sondern eine Lebensgestaltung, die wirklich in die Fülle führen soll.
Diese Werte, wie Sie sie beschreiben, werden aber in der katholischen Kirche teilweise sehr anders gesehen. Kommen Sie da zusammen?
Nein, ich glaube, die werden nicht anders gesehen. Ich glaube nur, dass sie oft anders vermittelt werden, weil es sind Werte, die aus dem Evangelium hervorgehen. Und wenn wir mal die Person Jesu betrachten, dann merkt man, dass Jesus in keiner Weise eine ungesunde Askese gelebt hat, sondern ein Leben gelebt hat, was eben ganz klar ausgerichtet war auf Gott hin. Und in die Freiheit geführt hat. Und es geht um haben wollen, es geht um begehren, es geht um das, was uns Menschen auch immer wieder in Unfreiheit führt. Und das ist, finde ich, ursprünglich christlich, diese Werte eben tatsächlich zu leben und zu gestalten. Dass es da Schlagseiten gab, wo es immer nur um Verbote ging, das ist, glaube ich, auch gesellschaftlich bedingt, aber ich glaube, heute in der heutigen Zeit sollten wir uns nochmal auf das Ursprüngliche des Evangeliums besinnen.
Was hat denn Sie dazu gebracht, Nonne zu werden?
Auf der einen Seite meine Suche nach Gott, die mich schon seit Kindheit an tatsächlich sehr bewegt hat und auch mein Leben durch und durch geprägt hat. Und auf der anderen Seite dieses Leben in Gemeinschaft. Also ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, ins Kloster zu gehen, bevor ich nicht unsere Gemeinschaft kennengelernt habe und wie ich gemerkt habe, was da für eine Frauenpower auch war und was da auch eine Lebendigkeit spürbar war. Da hat mich diese Lebensform auf einmal sehr angezogen und da habe ich gespürt, im Grunde leben diese Frauen genau das, wonach du dich sehnst. Und da habe ich dann genauer hingeschaut.
Herr Breitenstein, was Sie vom Klosterleben mitbekommen haben, worüber Sie geforscht haben, hat das irgendwas damit zu tun, was Sie wissen aus der Historie, wie das Leben im Kloster aussieht und passiert?
Ja, natürlich. Der Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, ist ja einer, den ich mir selbst gewählt habe. Mich hat ja niemand dazu gezwungen, jetzt Klöster als einen Forschungsgegenstand zu wählen, sondern das ist ja tatsächlich aus der Faszination dieses Gegenstandes erwachsen. Und in den Klöstern, gerade in dieser langen Geschichte auch, lassen sich viele der Konflikte feststellen, die wir insgesamt in der Welt haben. Es ist der Einzelne in seinem Verhältnis zur Gemeinschaft. Es ist der Versuch, etwas zu erreichen, was man auf Erden vielleicht noch nicht haben kann. Es ist der Versuch, ideal zu sein für eine Welt. Es ist der Versuch, aus der Welt zu treten und es doch nicht können. Es sind so viele Fragen, die sich gestellt haben und ja auch immer noch stellen. Schwester Ursula hat ja darauf hingewiesen, dass dieses Suchen ein ganz zentrales Moment klösterlichen Lebens ist. Und diese Suche in der Geschichte zu erforschen, ist nach meinem Dafürhalten etwas ganz Faszinierendes.
Wozu brauchen wir denn Ihrer Meinung nach heute noch Klöster?
Tja, das ist sicher eine Frage, die ich anders beantworte als diejenigen, die tatsächlich noch klösterlich leben. Wir haben sie als Geschichtszeugnisse, wir haben sie als Kulturstätten, wir haben Bibliotheken, Schulen, die lange Traditionen haben. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt klösterlichen Lebens. Die Frage, wofür wir sie tatsächlich noch als Kloster, das heißt als Stätten einer intensivierten Gottessuche brauchen, da möchte ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sondern das dann vielleicht eher auch an Schwester Ursula weitergeben.
Also was mir auffällt, wenn man mal in die Geschichte hineinschaut, dass eigentlich auch Orden und Klöster immer auf Nöte der Zeit reagiert haben. Also man merkt es beispielsweise im Mittelalter mit der Klostermedizin, als die Klöster sich weitergebildet haben in Heilkunde. Man merkt es auch im 19. Jahrhundert, die Reaktion auf soziale Nöte, als dann die ganzen Kongregationen entstanden sind. Das heißt, eine der wichtigsten Aufgaben der Ordensgemeinschaften ist bis auf den heutigen Tag tatsächlich zu schauen, was ist gerade die Not der Zeit? Wo brauchen die Menschen uns? Wo fühlen wir uns herausgerufen? Und während das vielleicht in den 50er Jahren noch große Krankenhäuser und Kindergärten waren, ist das inzwischen auch staatlich recht gut geregelt, braucht man uns heute vielleicht an ganz anderer Stelle. Und da sind wir auch immer wieder aufgerufen zu schauen, wo sind wir denn heute hingerufen?
Ja, was könnte das denn sein?
Klöster sind nie Selbstzweck. Was wir zum Beispiel auf dem Aremberg ganz deutlich spüren bei den Menschen, die zu uns kommen, das ist wirklich diese ganz große Suchbewegung, die es in dieser recht unübersichtlichen Zeit gibt, wo viele Menschen gar nicht mehr genau wissen, wo gehöre ich eigentlich hin, wo kann ich mich wirklich auch verwurzeln. Also es gibt da schon, finde ich, ganz große Nöte. Was ist der Wert eines Menschen in der heutigen Zeit, wo wir nur noch über Leistung definiert werden? Und da auch zu Gesprächen zur Verfügung zu stehen, auch wirklich vielleicht gute Impulse setzen zu können. Also wir als Gemeinschaft sehen im Moment da einen ganz großen Bedarf beispielsweise.
Ich möchte gerne noch mal an das anknüpfen, was Schwester Ursula sagte, nämlich dass vielleicht heute wir die Frage haben, wozu braucht es Klöster? Ich möchte zwei Beispiele nennen. Das eine ist, ich habe vor kurzem ein Buch in die Hand bekommen von einem Hotelier, der hat ein Büchlein geschrieben, das heißt Kraftquelle Tradition. Dieser Hotelier hatte eine Umfrage gemacht unter seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seinem Hotel und die haben ihm ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Daraufhin ist dieser Hotelier in ein Kloster gegangen und hat über sich und seinen Lebensstil nachgedacht und hat für sich erkannt, dass er was in seinem Lebensstil ändern will und hat jetzt ein Büchlein geschrieben mit dem Titel Kraftquelle Tradition. Das heißt, er hat aus dieser und auch diese Frage zum Beispiel, was macht ein, in der benediktinischen Tradition nennt man das ja den Zellerar, also derjenige, der für die Verwaltung zuständig ist, wie soll der sein Personal führen? Und das war für ihn sozusagen eine Inspiration, seinen Führungs- und Leitungsstil in seinem Hotel umzustellen und einen neuen Führungsstil da zu praktizieren. Das hat mich sehr beeindruckt, dass das in einem ganz modernen, das ist jetzt erst dieses Jahr erschienen, dieses Büchlein, das umzusetzen. Ein zweites Beispiel möchte ich nennen. Ich war 2009 mit einer kleinen Gruppe in Mosambik, um dort die Arbeit des Lutherischen Weltbundes und Brot für die Welt zu betrachten, die Projekte, die man dort sieht. Und dort in Mosambik gab es ja ein Bürgerkrieg. Und in diesem Bürgerkrieg hat die Gemeinschaft San Egidio mitgeholfen, den Frieden auf den Weg zu bringen. Also auch aus einer inneren spirituellen Haltung sich einzumischen in eine politische Fragestellung. Unsere streitbare Theologin Dorothee Sölle, die ja vor einigen Jahren gestorben ist, hat ein Buch geschrieben, Mystik und Widerstand. Also diese Frage aus dieser Kraftquelle heraus zu entdecken, was ist dran in unserer Gesellschaft, wie können wir das Gemeinwesen mitgestalten. Und ich glaube, wenn wir weiter so atemlos durch unseren Alltag gehen und keine Zeit mehr haben, um miteinander nachzudenken und uns zu fragen, woher nehmen wir eigentlich die Kraft, dann werden uns die Ereignisse in unserer multimedialen Gesellschaft total überfordern und überrennen. Wir brauchen Auszeiten. Und das, wenn man das in den Alltag so gut integrieren kann, dass das wirklich zu meinem eigenen Lebensstil wird, dann glaube ich, werden wir auch etwas in unserer Gesellschaft bewegen können. Und das ist das Faszinierende, das, was Menschen anzieht. Deswegen, Schwester Ursula sagte ja, Sie haben jeden Tag Ihr Gästehaus voll. Ich erlebe das in dem Kloster, in dem ich bin, auch. Es gibt eine große Sehnsucht von Menschen, in dieser Hektik, in diesem Trubel Auszeiten zu haben und den Lebensstil zu verändern und damit dann auch etwas zu bewirken in ganz unterschiedlichen Lebenszuhellen, entweder als Unternehmer, als Pfarrer, aber eben auch als Politiker. Ich habe auch schon mit Politikern Einkehrtage gemacht in einem Kloster in unserer Landeskirche und wir kamen dort miteinander ins Gespräch in einem ganz anderen Setting, wo diese Politikerinnen und Politiker nicht mehr unter dem Druck stehen, jetzt ständig nur irgendwas produzieren zu müssen oder sich streiten zu müssen mit ihren politischen Gegnern, sondern wirklich auch mal ganz bei sich selber zu sein und zu sagen, warum mache ich eigentlich Politik und wofür mache ich Politik? Das, glaube ich, sind die Impulse, die wir brauchen.
Ja, Herr Rose, aber wenn die Menschen Auszeiten machen wollen, Oasen der Stille suchen, das mag ja sein, aber offensichtlich tun sie das nicht in Massen und das scheint ja die Klöster nicht zu retten. Was also ist der Weg, die Menschen wirklich dauerhaft daran zu binden und die Klosterlandschaft zu erhalten?
Ob man die Klosterlandschaft in ihrer Fülle, so wie sie jetzt da ist, erhalten kann, das kann ich tatsächlich schlecht beurteilen, weil wir ja keine Kloster im eigentlichen Sinn unterhalten. Es gibt natürlich geistliche Gemeinschaften, die in Orten sind. Also ich bin jetzt seit ein paar Jahren Vorsitzender des Kuratoriums unseres Einkehrhauses Stift Urach in unserer Landeskirche. Wir versuchen dort jetzt gerade miteinander nachzudenken, wie wir dort eine geistliche Gemeinschaft eventuell ins Leben rufen können, um miteinander nachzudenken, dass wir diese Form, diese evangelischen Räte, was vorhin sagte, sie sind jetzt bei uns nicht unbedingt im Vordergrund, sondern die Frage, wie können wir aus unseres Glaubenstradition, aus unserer Spiritualität, die ja evangelisch ist, uns einbringen in dieses Gemeinwesen. Jetzt. Inwieweit das jetzt die Klöster tangiert und, sagen wir mal, rettet, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich bin auch in einer Gemeinschaft, die heißt Evangelische Zisterzienserabend auf Bundesebene. Da versucht man an den Klosterorten, an denen wir dann tagen, immer wieder auch wahrzunehmen, was für Impulse das gibt. Zum Beispiel, wir waren jetzt dieses Jahr im Kloster Helfta bei Eisleben. Da hat sich nach der Wende der DDR ein neuer Orden gegründet, um in den neuen Bundesländern wirklich auch als Nonnen Impulse zu setzen. Und ich würde sagen, auch wenn das nicht mehr in dieser großen Breite geschieht, wie das vielleicht in die Anzahl der Klöster darstellt, die Impulse, die von diesen Klöstern ausgehen und von diesen Schwestern und Brüdern, den Patres und den Fratres, das würde ich nicht unterschätzen. Wir merken das, dass die Menschen das wirklich suchen und danach auch Sehnsucht haben.
Vielleicht muss uns ja auch gar nicht so bange sein, denn wenn wir in die Geschichte schauen, hatten wir zu Beginn des 19. Jahrhunderts ja eine Zeit, als es in Europa fast gar keine Klöster mehr gab. Und es haben sich dann tatsächlich, Schwester Ursula hat darauf hingewiesen, aus einem sozialen Bedürfnis heraus neue Gemeinschaften entwickelt, die bestehende Leerstelle gefüllt haben.
Aber der Trend ist doch eindeutig, dass die Menschen nicht mehr in die Kirchen gehen, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, katholisch wie evangelisch aus den christlichen Kirchen. Ist dieser Trend nicht mit der Grund dafür, dass es so bergab geht mit dem Ordensleben?
Mit Sicherheit. Aber wenn man die Statistiken sich anschaut, geht es gar nicht so stark bergab. Es geht natürlich dann bergab, wenn man nur das deutsche Publikum in den Blick nimmt. Aber gerade aus Osteuropa, aus Asien und so weiter kommen auch eine ganze Menge von am klösterlichen Leben interessierten Menschen zu uns, weil sie ihre katholische Lebensweise dort jetzt praktizieren möchten, wo nach ihrer Einschätzung diese Bewegung begann, nämlich in Europa. Wenn man sich die großen Konvente der Zisterzienser, die ja nach wie vor bestehen, in Österreich anschaut, oder ein anderes Beispiel, es haben sich seit den 1980er Jahren 5 Klöster der Pauliner, die aus Polen wieder zu uns gekommen sind, entwickelt. Es gibt also durchaus auch gegenläufige Entwicklungen, die zeigen, dass vielleicht die traditionellen Formen nicht mehr den Zuspruch haben, aber dass sich andere Formen entwickeln und dass vielleicht auch dieses Modell, was wir jetzt schon vielfach angesprochen haben, nämlich das Kloster auf Zeit, an die Stelle setzt, die wir vorher als ein lebenslanges Modell hatten. Und das würde auch ja gar nicht so außen vor sein. Denn wenn Sie sich zum Beispiel die buddhistische Tradition anschauen, dort ist das Kloster auf Zeit ja eigentlich der Standard.
In Deutschland geht der Trend aber trotzdem, muss ich da nochmal sagen, eindeutig nach unten. Wie ist das bei Ihnen im Kloster mit dem Nachwuchs, Frau Hertewig? Gibt es da welchen?
Es ist tatsächlich so, dass alle paar Jahre jemand kommt. Es ist tatsächlich so, dass der Faden nach unten Gott sei Dank im Moment noch nicht abreißt. Das ist natürlich kein Vergleich zu den 50er Jahren, wo alle halbe Jahr 20 Schwestern eingetreten sind. Was ich aber auch nochmal betonen möchte, ist, dass unsere Lebensform, die klösterliche Lebensform, eigentlich nie eine Lebensform von vielen war. Also das waren, glaube ich, Sie können mich korrigieren, aber es waren vor allem die letzten 150 Jahre, wo es so riesige Bewegungen gab, weil eben auch Krankenhäuser gegründet wurden und Kindergärten und Altenheime. Ich glaube, dass diese Zeit vorbei ist, das bedauere ich aber auch nicht wirklich, weil in der damaligen Zeit gab es 1000 Gründe für eine Frau, beispielsweise ins Kloster zu gehen, angefangen von der Berufswahl. Eine Frau, die nicht heiraten wollte, hatte auch früher keine andere Wahl, außer ins Kloster zu gehen. Und heute gibt es eben ein Vielerlei von Lebensformen, was auch gut und richtig ist. Aber es gibt heute keinen Grund mehr, ins Kloster zu gehen, außer Gott zu suchen. Und dadurch hat sich vieles, glaube ich, geläutert. Und das finde ich aber auch sehr gesund, diese Entwicklung. Also im Grunde gibt es sehr wenige Argumente, tatsächlich heute diese Lebensform zu wählen, aber es ist der einzig wahre Grund, eine solche Lebensform zu wählen, wenn ich mit anderen zusammen Gott suchen will. Und insofern halte ich die Entwicklung auch für sehr gesund. Das ist ein Stück gesund schrumpfen. Und ich glaube, da wird es auch einen neuen geistlichen Aufbruch geben. Davon bin ich auch zutiefst überzeugt und das spüre ich auch.
Vielleicht darf ich da auch noch ergänzen. In das Kloster, in das ich gehe, erlebe ich eben auch, dass die Frage der Spiritualität auch eines Klosters natürlich etwas mit der Attraktivität zu tun hat. Und dort, wo eine lebendige Unbedingt, Spiritualität ja. gelebt wird, dort werden auch junge Menschen angezogen, die jetzt zum Beispiel über ein Kloster auf Zeit die Arbeit und das Leben dort miteinander kennenlernen. Und ich kann mich daran entsinnen, einer, der damals mit mir dort war, der ist heute jetzt als Bruder in diesem Kloster eingetreten und hat sich von der damaligen Zeit, Kloster auf Zeit ansprechen lassen und faszinieren lassen. Für ihn war das der richtige Weg. Und für mich, ich war ja damals auch schon verheiratet, für mich war das kein Thema und ist das auch nicht die Lebensform, die ich brauche, aber die Impulse, die dort kommen, die sind da. Also ich wollte auch sagen, Klöster, so aus meiner Wahrnehmung, Schwester Ursula kann das ja nochmal sagen, auch Klöster und Klostergemeinschaften kommen natürlich ganz normal in eine Krise, auch in eine Konfliktsituation und müssen dann miteinander überlegen, wie sie das hinkriegen. Zum Beispiel, wenn Menschen in der Lebensmitte sich fragen, ist das jetzt mein Leben gewesen oder in welche Richtung soll das gehen? Gerade die Lebensmitte ist dann auch immer wieder eine Frage, in der Menschen darüber nachdenken, wie geht's weiter und vielleicht dann auch nochmal in einer ganz neuen Weise ins Fragen hineinkommen. Aber Sie haben an einer Stelle recht, Frau Theis. Wir merken das natürlich auch als evangelische Kirche. Menschen treten aus der Kirche aus. Sie fangen mit uns nichts mehr an. Vor allen Dingen auch die junge Generation, die im Grunde genommen sich dann auch mehr fragt, was bringt mir eigentlich Kirche? Was bringt mir Glaube? Was soll ich mit dem anfangen? Und wenn Sie, und das ist jetzt kein Vorwurf, wenn ich das sage, wenn Sie sagen, dieser Laden bringt mir nichts, dann trete ich dort auch aus und ich zahle dort auch kein Geld. Für viele ist es eben auch dann eine Frage der Kirchensteuer. Aber die Sehnsucht nach diesem geistlichen Leben, die, glaube ich, ist in uns Menschen angelegt und sie wird uns auch nie verlassen, ob ich sie dann lebe oder auch nicht lebe. Die eine ist natürlich, entwickelt sich dann im Sinne eines totalen Religions- und Glaubenskritikers, im Sinne eines Atheisten. Viele, so nehme ich es wahr, sind Menschen auf der Suche oder man könnte auch sagen Agnostiker, die sagen, es ist gut, wenn ihr das macht, aber lasst mich damit in Ruhe. Ich selber will damit nichts zu tun haben und ich glaube, es gibt Phasen in einem Leben, in denen das eben mal stärker und mal weniger stark da ist und die, so wie Schwester Ursula das sagte, dass Menschen das jetzt für sich selber entscheiden und wählen können, das wissen wir ja aus der Soziologie, dass Menschen nicht mehr einfach in vorgezeichneten Spuren und Stufen gehen, sondern ihren eigenen Lebensentwurf gestalten wollen. Und es schlägt sich auch in diesen Klöstern nieder und führt natürlich zu dem, was Sie beschreiben, Frau Theis, dass Klöster an dieser Stelle von jungen Menschen nicht mehr in großen Massen nun attraktiv sind.
Wollen Sie das nicht ändern? Jemand von Ihnen? Einer von Ihnen? Keiner von Ihnen?
Also ich wollte es ehrlich gesagt nicht ändern, weil ich glaube, es führt zu mehr Echtheit, zu mehr Authentizität und das ist auch das, was die Menschen suchen. Und ich glaube, diese großen Zahlen, sie können auch blenden. Ich glaube auch, zum Beispiel die Gesellschaft heute ist nicht weniger fromm als vor 50 Jahren. Es ist eine ausgesprochene Suche nach Wahrheit spürbar. Es ist eine ausgesprochene Suche nach Gott spürbar. Und zu uns kommen ganz viele Menschen, die sich beispielsweise äußerlich von der Kirche abgewendet haben, aber innerlich wirklich nach Gott fragen. Und ich glaube, es entstehen neue Formen von Kirche. Es entstehen neue Formen von gemeinschaftlichem Leben. Also ich lebe tausendmal lieber in der heutigen Zeit, weil ich auch den Eindruck habe, da kommt viel mehr Wahrheit ans Licht als vor Jahrzehnten, wo vielleicht die Zahlen noch gestimmt haben, aber teilweise innerlich auch nicht das gelebt wurde, was äußerlich vorgegeben wurde. Und ich glaube, wir leben da in einer sehr gesunden Zeit, auch wenn es manchmal wehtut.
Am Ende ist das aber doch eine Frage des Geldes. Viele Klöster mussten und müssen ja schließen, weil sie sich den Unterhalt von Kirche und Klostergebäuden nicht leisten können. Wie wollen Sie das regeln?
Also ich habe auch den Eindruck, dass die Herausforderungen da zunehmend größer werden. Zum Beispiel, wenn ich überlege, wie unsere Gründerin vor 150 Jahren unser Kloster aufgebaut hat mit ganz einfachen Mitteln. Teilweise haben die Schwestern selber das Haus gebaut. Das ist heute in einer Zeit, wo die Brandschutzregelungen riesig sind, wo alles Mögliche tatsächlich auch bürokratisch geregelt wird, überhaupt nicht mehr möglich. Und da muss ich zugeben, dass die finanziellen Herausforderungen von Jahr zu Jahr auch größer werden, was Energiekosten und Personalkosten angeht. Auch das sind Fragen, mit denen wir umzugehen haben, aber wo ich denke, da muss auch jeder Mensch überhaupt in dieser Welt umgehen und vor allen Dingen in Deutschland umgehen. Das belastet natürlich sehr.
Also diese Klöster und Klosterkirchen, die bergen ja auch teilweise unschätzbare Reichtümer, wertvolle Kunstwerke, die sind bedeutende Baudenkmäler. Herr Breitenstein, müssen wir die nicht erhalten?
Unbedingt müssen wir die erhalten.
Und wie?
Tja, da gibt es natürlich eine ganze Menge von Möglichkeiten. Ideal wäre eine klösterliche Weiternutzung, sofern die, wir hatten ja die niedrigeren Eintrittszahlen angesprochen, nicht gegeben ist. Schulen, karitative Einrichtungen, all das sind ja Modelle, die genutzt werden und die Wege, die beschritten werden. Teilweise muss man auch andere Wege gehen. Wessobrunn, eine bedeutende Abtei, da ist jetzt ein Naturkosmetikhersteller eingezogen. Es gibt da sicher keine Patentlösung, aber vielleicht hängt diese Traurigkeit, die uns bei diesem, wenn wir diesen Untergang jetzt anschauen oder diesen Niedergang, Untergang natürlich noch nicht, anschauen, auch damit zusammen, dass wir jetzt einem klösterlichen Erbe uns gegenübersehen, das vielleicht in der historischen Betrachtung auch untypisch ist. Es sind riesige Konvente, die eben zu einer Blütezeit des Mönchtums entstanden sind, nach den Auflösungsprozessen im 16. Jahrhundert zum großen Teil. Und sie sind ja gebaut worden, als es eben einen enormen Bedarf nach klösterlichem Leben gab. In den Zeiten zuvor war nicht jedes Kloster in dieser Dimension. Und wenn wir hier von klösterlichen Lebensformen oder von der klösterlichen Lebensform sprechen, verkennt das ja auch, dass es ganz vielfältige Formen solchen Lebens gibt. Und vielleicht sind einfach auch die Gebäude, die wir haben, grundsätzlich zu überdimensioniert. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit ihnen umgehen müssen. Es gibt Nachnutzungen durch andere Gemeinschaften. Eine Gemeinschaft zieht aus, eine andere zieht ein. Arnstein an der Lahn zum Beispiel, da sind jetzt nach den Praumünstertänzern wieder andere Brüder eingezogen. Und hier wird sicher im Einzelfall zu überlegen sein, welche Möglichkeiten es gibt, auch staatlicherseits dort einzugreifen. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, diese Klöster sind ja nie nur für die Gemeinschaft selbst gebaut worden. Es waren ja immer Objekte der Repräsentation, die sich in symbolischer Weise an die Welt gerichtet haben. Und insofern muss natürlich auch die Gesellschaft sich mit Gedanken machen. Das kann man nicht den Gemeinschaften selbst überlassen, was mit diesen Gebäuden passiert.
Wieso haben das die Nonnen und Mönche vor 100, 300 oder 500 Jahren geschafft, sich zu finanzieren? Einfach dadurch, weil sie so viele waren?
Und weil sie natürlich auch über die entsprechenden Grundbesitzer verfügten, weil sie die entsprechenden Einkünfte hatten. Da hat sich die Situation ja spätestens seit den Säkularisierungen im 19. Jahrhundert doch radikal gewandelt.
Das heißt, wir brauchen neue Ideen, was mit den Klöstern passieren könnte. Sie haben gesagt Naturkosmetik. Was wäre denn sonst noch vorstellbar? Frauenhäuser, Mehrgenerationenhäuser, Flüchtlingsheime?
Ja, das sind ja auch alles Modelle, was Sie jetzt genannt haben, die tatsächlich schon praktiziert wurden, die umgesetzt wurden.
Ja, also zum Beispiel das Kloster Weingarten in der Nähe von Biberach wurde ja der Konvent aufgelöst und wurde zu einer Flüchtlingsunterkunft umgenutzt, als diese große Zahl von Flüchtlingen nach Deutschland kam und in eben unser Land auch geguckt hat, wo wir diese Menschen unterbringen können. Also das ist in der Tat so. Die Frage stellt sich natürlich mit den finanziellen Möglichkeiten. Aber es gibt auch Modelle, in denen zum Beispiel Kloster und Abteien richtige Wirtschaftsfaktoren sind in bestimmten Bereichen. Nehmen Sie mal das Kloster Münster-Schwarzach bei Würzburg. Da sind, wenn ich das richtig weiß, 300 bis 400 Menschen dann dran beschäftigt, weil da ganz viel mit zusammenhängt und das läuft. Also es gibt auch solche Beispiele.
Gehen denn theologische Inhalte und Spiritualität mit Wirtschaftlichkeit gut zusammen?
Ja,
Ja, und ich finde, wir müssen ja auch, also wir haben beispielsweise auch bei uns alleine in Arenberg 80 Mitarbeiter und wir müssen natürlich verantwortlich wirtschaften, damit die Arbeitsplätze gesichert sind. Und ich finde, das geht unbedingt zusammen. Es wäre völlig unverantwortlich, wenn wir jetzt hier blauäugig von der Vorsehung leben, sondern wir müssen natürlich wirtschaften und zwar verantwortlich.
Ja, der Abt oder der Zellerar von Plangstetten, einer Benediktinerabtei in Bayern, die schon seit über 20 Jahren ökologische Landwirtschaft betreibt, sagt sogar ganz ausdrücklich, dass man mit diesem Modell eben in die Welt wirken möchte, dass man zeigen möchte, wie man Gott auch im Wirtschaften dienen kann, indem man eben eine Form der Landwirtschaft wählt, die die Schöpfung respektiert. Und aus dieser Modellhaftigkeit kann natürlich dann auch wieder eine Kraft erwachsen, die in die Welt wirkt durch das Wirtschaften.
Gibt es da möglicherweise Grenzen der Zumutung, zum Beispiel eine Sekte, die in ein altes Klostergebäude einzieht oder Verschwörungstheoretiker?
Das könnte ich mir jetzt in keiner Weise ehrlich gesagt vorstellen. Und natürlich, wir haben jetzt auch gerade in der Schweiz eine Nachnutzung für unser Kloster Rickenbach beispielsweise gesucht. Und da war es uns auch ganz wichtig, dass wenn dort zum Beispiel eine Gemeinschaft hineinzieht, dass das auch wirklich dem Menschen dient. Also dass die Nutzung in unserem Sinne weitergeht. Und da haben wir auch keine Kompromisse gemacht in dem Bereich. Also wenn wir jetzt spüren würden, da würde eine Gruppierung einziehen, die tatsächlich Menschen in Unfreiheiten führt, da würden wir als Gemeinschaft ganz klar die Notbremse ziehen und das auch nicht zulassen. Und daher sind wir auch immer dabei, wenn ein Kloster verkauft werden muss, beispielsweise früh genug zu handeln, bevor der Notarzt kommen muss, dass man auch wirklich noch die Freiheit hat, wählen zu können. Wie geht's weiter mit diesem Gebäude und wie wird das weiter bewirtschaftet?
Für all diese Projekte braucht es ja Werbung, Marketing. Wie wichtig ist das heute?
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also vor allen Dingen ist es auch wichtig für unser Apostolat. Also Marketing hört sich jetzt wirklich sehr wirtschaftlich an, aber es ist tatsächlich so, dass ich es immer mehr als wichtig erachte, dass wir auch in der Welt in Anführungszeichen mitspielen, dass man uns wahrnimmt, dass man die Botschaften wahrnimmt, die von uns ausgehen. Und insofern versuchen wir natürlich auch beispielsweise über die sozialen Medien mit den Menschen in Kontakt zu bleiben und auch dort zu positionieren, unseren Standort auch zu vertreten und eben wie beispielsweise jetzt auch gerade in Diskussionen zu gehen.
Ich denke auch, das beste Marketing ist ein hoher Bekanntheitsgrad der Klöster, dass überhaupt einmal in der Gesellschaft wieder ein Bewusstsein dafür entsteht, was an kulturellem Erbe besteht in diesen Einrichtungen, dass es sich lohnt, sie zu besuchen, dass es sich lohnt, sich näher mit ihnen zu beschäftigen. Und aus diesem Bewusstsein heraus entsteht dann vielleicht auch wieder ein neues Interesse, darüber mit zu diskutieren, was man mit den Häusern macht, ob die Kommunitäten bestehen, wie sie bestehen und vielleicht sogar die Frage, ob man eintritt.
Bei dieser Werbung ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Es gibt ja jetzt nicht den Run gerade auf die Angebote in den Klöstern. Hilft vielleicht, empfinden Sie das anders?
Muss man, glaube ich, unterscheiden,
sagen, Frau Theis. Wir können uns kaum noch retten, weil unsere Angebote haben schon einen riesigen Run ausgelöst. Und auch beispielsweise so Sachen, es ist jetzt neuerdings ein freiwilliges Ordensjahr etabliert worden von der Deutschen Ordensoberen Konferenz, was also ungeheuren Zuspruch findet, wo hunderte von Bewerbern auch auf die Gemeinschaften gerade einstürzen. Also es gibt schon einen Run auf unsere Angebote, vielleicht weniger auf unsere Lebensform, aber
auf die touristischen Angebote. Ne?
Nicht touristisch würde ich das nicht nennen. Also freiwilliges Ordensjahr ist alles andere als touristisch. Da machen Menschen ein Jahr lang eine Auszeit im Kloster und arbeiten mit und beten mit. Also Tourismus ist für mich was anderes, ehrlich gesagt.
Herr Rose, Sie wollten noch was sagen.
Ja, ich wollte einfach sagen, dass man das wirklich ein bisschen differenzieren muss. Ich will jetzt mal bei unser Einkehrhaus in Urach nehmen. Das wurde im 15. Jahrhundert von Graf Eberhard in Barte gegründet, als er Bad Urach, das kleine Städtchen, zu seiner Residenzstadt gemacht hat. Hat dort sein Schloss gebaut und hat dort die Amanduskirche gebaut und ein Kloster war es ja nicht, aber ein Einkehrhaus daneben und hat die Brüder des gemeinsamen Lebens dorthin geholt. Und die sollten mit ihm gemeinsam den Ort und die Stadt geistlich prägen. Von dort aus gingen die Brüder des gemeinsamen Lebens in die Region und haben übrigens, von dort aus hat Graf Eberhard in Barte die Tübinger Universität 1477 gegründet mit seinem Wahlspruch ad tempto, ich wage es. Und es ist jetzt so, nachdem unser Stift Urach renoviert wurde, sind dort auch wieder universitäre Gruppen da, also zum Beispiel Professoren mit ihren Studierenden, die ganz bewusst auch diesen Ort wählen, um mit ihnen dort Kontakt zu haben. Und unsere neue Leiterin macht jetzt Angebote für junge Studierende, um dort einzukehren. Dort müssen wir dann schauen, dass wir versuchen, andere Preise hinzukriegen, weil das für junge Menschen nicht zu finanzieren ist. Aber dafür gibt es zum Beispiel einen Förderverein, der dann dafür eintritt, dass junge Menschen mit dieser Form des Lebens und dieser Auszeit und dieser Form der Spiritualität in Berührung kommen und dann auch wieder Kraft für ihr Studium haben. Ich kann es tatsächlich nur so sagen. In diesem Einkehrhaus sind dann auch Firmen von Industrieunternehmen, die ganz bewusst diesen klösterlichen oder diesen Einkehrrahmen nützen. Es gibt ganz viele Gruppierungen, es treffen sich dort Ärzte, die miteinander reden. Also ich würde das an der Stelle auch sagen und würde nicht in erster Linie das Touristische in den Vordergrund stellen, sondern tatsächlich die spirituellen Angebote, die ganz vielfältig sind. Ich mache Einkehrtage für Mitarbeiter der Diakonie und die suchen sowas. Und da können wir, muss ich wirklich sagen, die werden sehr gut angenommen.
Also Lücken, die auf der einen Seite durch die Veränderung der Klosterlandschaft entstehen, werden auf der anderen Seite wieder durch was Neues gefüllt.
So ist es.
Ja, das wäre ja eigentlich tatsächlich eine Fortsetzung der Tradition, die ja immer wieder es geschafft hat, auf die Herausforderungen der Zeit entsprechend zu reagieren.
Herr Breitenstein, gibt es Klostergemeinschaften, die so aufgestellt und organisiert sind, dass es sie auch noch in 100 Jahren geben wird?
Da bin ich ganz überzeugt. Ich vermag nicht zu sagen, welche es sind, aber es wird sie mit Sicherheit geben, weil eben tatsächlich ein spiritueller Bedarf in der Gesellschaft besteht, ob sie nun kirchlich gebunden ist oder nicht. Aber der Bedarf, der besteht in jedem Fall.
Das Kloster Arenberg ist schon mal gerettet worden, dadurch, dass es sich umstrukturiert hat, dadurch, dass es jetzt Menschen aufnimmt mit einem Gästehaus. Ist das auf Dauer, Frau Hertewig, oder müssen Sie noch um Ihre Zukunft bangen?
Also ich glaube, es geht weiter mit uns. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird mit uns weitergehen. Das Kloster Arenberg, unser Gästehaus, hat jetzt nichts mit der Zukunft unserer Gemeinschaft zu tun. Also wir haben dieses Gästehaus nicht umstrukturiert, damit unsere Gemeinschaft weiter bestehen kann, sondern wir haben einen Auftrag für unsere Gemeinschaft erkannt, indem wir in dieser Weise apostolisch tätig sind. Was mit unserer Gemeinschaft sein wird, das wird sich sehr viel verändern. Wir werden natürlich sehr viel kleiner werden. Wir werden in 10 Jahren wahrscheinlich noch weniger als die Hälfte der Schwestern sein, die heute noch leben, aber ich habe das Gefühl, es geht definitiv weiter und ich habe sogar den Eindruck, dass unsere Lebensform gerade in der heutigen Zeit wieder an Attraktivität gewinnt. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass das Interesse in der letzten Zeit eher steigt als sinkt und dass nochmal eine neue Generation heranreift, die wahrscheinlich die klösterlichen Werte nochmal ganz anders zu schätzen weiß und unsere Lebensform nochmal anders zu schätzen weiß. Insofern bin ich davon überzeugt, es geht weiter.
Der Theologe Medard Kehl von der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt meint, dass immer mehr Ordensleute zumindest halbtags in einem bürgerlichen Beruf arbeiten müssen demnächst. Ja. Können Sie sich das vorstellen?
Das ist richtig so. Ja, das machen wir ja theoretisch schon. Also wir machen das schon. Und das finde ich auch absolut legitim und schön. Also nicht nur halbtags, sondern gerne auch ganztags. Einfach auch das Leben der Menschen teilen und dort wirksam sein, also wo wir auch wirklich was können, was leisten können. Insofern ist das für mich absolut logisch. Das ist jetzt schon so und es wird wahrscheinlich noch viel mehr so sein.
Ich denke auch, das ist keine Neuerung, sondern eigentlich nur eine Fortentwicklung dessen, was schon immer bestand. Es gab kontemplative Orden, die sich aus der Welt zurückgezogen haben, um dort ausschließlich zu beten. Aber es gab immer auch die anderen Gemeinschaften, die gewirkt haben in Berufen, die gewirkt haben in Schulen, die gewirkt haben in karitativen Einrichtungen. Und insofern ist das nur eine konsequente Fortsetzung des Bestehenden.
Herr Rose, wie sieht Ihr Lieblingskloster-Zufluchtsort heute in 20 Jahren aus?
Ja, da, bei dem ich jetzt bin, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil das tatsächlich, wenn Menschen sich dort zu Kursen anmelden, sind sie auf Wartelisten. Wie es jetzt zum Beispiel bei uns in der evangelischen Kirche aussehen wird mit unseren Klöstern, da bin ich an dieser Stelle natürlich noch am Suchen und auch dafür, mich einzusetzen. Deswegen habe ich diese AG Klöster ins Leben gerufen, mit anderen zusammen. Und wir haben da jetzt eine kleine Arbeitsgruppe gemacht, die heißt Geistliches Leben und denken darüber nach, wie kann es weitergehen. Manchmal muss man Dinge auch wachsen lassen. Wir können es nicht wie einen Grashalm aus dem Boden ziehen, sondern es muss eben wachsen wie die selbstwachsende Saat. Und da habe ich aber auch ganz viel Vertrauen, dass da was passiert. Es ist letzten Endes auch nicht unsere Verantwortung, dass das passiert, sondern da bin ich wirklich auch voller Gottvertrauen, wenn ich das mal so fromm sagen darf.
Frau Hertewig, ein Tag in Ihrem Kloster heute in 20 Jahren, was sehen Sie da?
Ich glaube, es wird relativ ähnlich sein wie der Tag, den wir heute erleben. Also an unserer Lebensform wird sich in der Beziehung wahrscheinlich wenig ändern, dass wir den Tag durch Gebete strukturieren, dass wir zwischendurch mit Menschen im Gespräch sein werden, dass wir Seelsorgerinnen sind. Ich glaube, da wird sich in der Beziehung in 20 Jahren nicht viel verändert haben.
Überholt und überlebt, der Niedergang der deutschen Klöster. Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Mitdiskutiert und geredet haben die Dominikanerin Ursula Hertewig aus dem Kloster Arenberg bei Koblenz, der Historiker Mirko Breitenstein von der Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte an der TU Dresden und der Reutlinger Prälat Christian Rose, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Klöster der Württembergischen Landeskirche. Danke fürs Mitmachen und Zuhören. Am Mikrofon war Marion Theis.